Heute Morgen möchte ich eben, wie schon erwähnt, im Hebräerbrief ein Stück weiter lesen, im Kapitel 1. Und wir haben schon betrachtet, dass Jesus gewissermaßen das letzte Wort Gottes ist. Er hat in Jesus alles gesagt, was er zu sagen hatte. Dem war nichts mehr hinzuzusetzen, aber in dem ist auch alles, was wir brauchen. Und wir wollen jetzt im Vers 2 beginnen mit dieser Aussage, dass er durch den Sohn geredet hat, den er zum Erben über alles eingesetzt hat. Gott redet. Was für ein Vorrecht. Ich fand eine sehr schöne Zusammenstellung über das Leben von Jesus. Die lese ich euch einfach mal vor. Er nahm Menschlichkeit an, damit wir Göttlichkeit erhalten können. Er wurde der Sohn der Menschen, damit wir Kinder Gottes werden können. Er wurde entgegen der Naturgesetze geboren, lebte in Armut, seine Jugend ist unbekannt. Er überschritt die Landesgrenze nur einmal und das als Baby. Er hatte weder Reichtum noch äußeren Einfluss, war nicht ausgebildet in weltlichen Schulen, seine Verwandten waren unauffällig und ohne Einfluss. Aber schon als Baby verängstigte er einen König. Als Jugendlicher verwunderte er die Theologieprofessoren. Als Erwachsener lenkte er den Lauf der Natur, indem er auf Wellen ging und den Sturm stillte. Er heilte Massen ohne Medizin und verlangte kein Honorar. Er schrieb kein Buch, aber Bücher über ihn füllen Bibliotheken. Er schrieb kein Lied, aber er ist das Thema ungezählter Lieder. Er gründete keine Schule, aber er hat mehr Schüler als alle Schulen der Welt. Er arbeitete nicht als Arzt, aber er heilte mehr gebrochene Herzen als alle Ärzte dieser Welt. Dieser Jesus ist der Stern der Astronomie, der Löwe und das Lamm der Zoologie, die Harmonie für alle Missstimmungen. Durch die Geschichte sind große Männer gekommen und gegangen, aber er lebt noch immer. Herodes konnte ihn nicht töten, Satan ihn nicht verführen, der Tod ihn nicht zerstören und das Grab ihn nicht halten. Das ist der Jesus, der zu uns redet, dieser alles überragende Herr. Und er hat all diesen Einfluss gehabt, weil er der Erbe aller Dinge wurde. All das, was Gott ausmacht, ist in Jesus Christus sichtbar geworden auf dieser Erde. Der Sohn, den er zum Erben gemacht hat. Wir lesen mal einige Sätze der Schrift, um ein wenig zu erfassen, was das heißt, dass er Erbe von allem ist. Im Hebräer 2 lesen wir schon, du hast ihn, Jesus, eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Alles hast du unter seine Füße getan. Er selbst hat am Anfang seines Dienstes gesagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und am Ende seines Dienstes hat er gesagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Zu einem anderen Zeitpunkt hat er gesagt, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und letztlich wird in Offenbarung 5 geredet von dem Lamm, das geschlachtet ist. Es ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Wenn wir Jesus betrachten, ist es eine heilige Angelegenheit, denn ihm ist alles Erbe des Vaters anvertraut. Und deswegen wollen wir ihn mit aller Freude und Dankbarkeit, mit aller Liebe und Hingabe betrachten und zugleich mit aller Gottesfurcht und aller Ernsthaftigkeit. Und der Text im Hebräerbrief, der, so scheint es mir, will uns ein wenig entfalten, noch mehr. Was bedeutet es, dass er der Erbe von allem ist? Was versteht Gottes Wort darunter? Und wir sehen einige Aussagen weiter im Text, hier in Hebräer 1, Vers 2, durch den er die Welt gemacht hat, das gehört auch zu seinem Erbe, was ihm anvertraut ist. Er ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Er hat die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht. Er hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und ist viel erhabener geworden als die Engel. Es ist alles Ausdruck dessen, dass er der Erbe von allem ist, dass der Vater ihm alles gegeben hat, was sein ist. Und wir wollen uns einige dieser Aussagen ein wenig näher anschauen. Erbe über alles zu sein bedeutet einmal, er ist der Schöpfer. Im Römerbrief ganz am Ende der wunderbaren Ausführungen über das Heil in Christus sagt Paulus, denn von ihm, damit ist Jesus gemeint, und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Alle Erlösung geht von ihm aus und sie ist durch ihn erwirkt am Kreuz von Golgatha. Und dieses Evangelium bringt er zu den Menschen. Und wir leben ausschließlich geistlich durch ihn. Und im Kolosserbrief lesen wir, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus hat nicht nur die Himmel und die Erde geschaffen, sondern er hat die Grundlagen geschaffen, wie Raum und Materie. Und wenn es hier heißt, er hat die Welten geschaffen, dann ist nicht nur eben Himmel und Erde gemeint, sondern damit sind die Zeiten gemeint. Auch die Geschichte, den Zeitlauf dieser Welt hat er gemacht, bis hin zur Ewigkeit. Alles geht von ihm aus und alles ist für ihn geschaffen. Ich habe das vor kurzem schon mal erwähnt und das bewegt mich immer wieder neu, welche Macht Gottes Wort hat. Wir wissen, am Anfang der Bibel steht, Gott sprach, es werde zum Beispiel Licht und es wurde. Gott hat geschaffen durch sein Reden. Er sprach und es wurde. Und in unserem Predigttext, und ich komme darauf nachher nochmal zurück, heißt es im Vers 3, und er trägt. Also er erhält all die Dinge, die er durch sein Wort geschaffen hat, die erhält er durch sein Wort. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht, weil er spricht, laufen all die Dinge auf der Erde noch immer, wie sie laufen. Aber durch sein Wort wird er diese Erde auch einmal vernichten. Im 2. Petrusbrief lesen wir, so werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Wenn Gott ein Wort spricht, dann ist die Welt, die er aus dem Nichts heraus geschaffen hat, ins Nichts zurück aufgelöst. Und dann schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde und braucht dafür auch keine Jahrmillionen, denn in Offenbarung 21, Vers 5 steht, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Gott wird einen neuen Himmel und die neue Erde schaffen durch sein Wort. Es ist der Schöpfer, dem wir alles verdanken, unser irdisches und unser geistliches Leben. Es ist diese Majestät, der das alles anvertraut ist, durch ihn ist alles geschaffen. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, ich bin von ihm abhängig. Er ist mein Schöpfer, er ist mein Erhalter. Er ist der, der mich vollenden wird eines Tages. Ich bin abhängig von ihm. Und es ist wichtig, dass ich nahe bei ihm bleibe. Und deswegen dienen all die Ereignisse unseres Lebens, auch die, die uns schockieren und die uns überfordern und die in uns Herausforderungen darstellen, die dienen dazu, dass wir uns an ihn halten, weil wir von ihm abhängen. Manchmal macht uns Gott das eben in besonderer Weise bewusst. Und er ist doch das Ziel aller Dinge. Alle Dinge sind für ihn geschaffen worden, nicht für uns, sondern für ihn. Und deswegen dient mein Leben nur für ihn. Manchmal missbrauchen wir es und leben nur für uns. Aber wir sind geschaffen und wir sind erlöst, also als Christen in doppelter Weise, für ihn. Er ist der Schöpfer. Das ist der erste Aspekt davon, dass er der Erbe ist. Wir lesen weiter in unserem Text. Er ist der Glanz seiner Herrlichkeit. Dieses Wort in der griechischen Sprache hat eine doppelte Bedeutung. Es wird manchmal verwendet für Reflexion. Also jemand oder etwas reflektiert zum Beispiel ein Licht. Und es wird zugleich verwendet, dafür ein Licht auszustrahlen. Wie zum Beispiel eine Glühbirne oder im größeren Format die Sonne. Und manche sagen, Jesus reflektiert nur die Herrlichkeit Gottes, weil er nicht Gott ist. Aber wir lesen mal einige Bibelverse, wir haben heute Morgen keine Zeit, die Gottheit Jesu näher nachzuweisen, aber ein paar Aussagen über ihn. Von ihm heißt es in Offenbarung 1, Vers 16, sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und die Sonne reflektiert nicht Licht, sondern die Sonne gibt unserer Milchstraße das Licht, unserer Erde das Licht. Er sagt, ich bin das Licht, nicht ich reflektiere das Licht oder ich bringe das Licht oder ich rede vom Licht oder ich vermittle das Licht, sondern ich bin das Licht der Welt und ich strahle aus. Und eine Aussage, die mich immer wieder bewegt aus dem 2. Korintherbrief, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde. Also wir sollen erleuchtet werden zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Im Angesicht Jesu werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Er ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Christus ist zum Vater wie die Strahlen der Sonne. Man kann die Strahlen der Sonne nicht von der Sonne trennen. Und so strahlt er Gottes Licht aus. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In ihm wird Gottes Herrlichkeit auf der Erde sichtbar. Mose hat mal zum Herrn gesagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, das kannst du nicht, denn niemand kann meine Herrlichkeit sehen und leben. Aber dann kam Jesus und ließ uns die Herrlichkeit Gottes sehen an seinem Leben. Und wir lernen daraus, er ist das Licht für mich. Er hat mich erleuchtet, damit ich Gott erkennen kann, dass ich geistliches Licht habe. Und er gebraucht mein Leben wiederum, damit ich Licht in dieser Welt sein kann, also sein Licht reflektieren kann, wie er uns ja sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und weil Jesus das Licht, weil er uns erleuchtet, weil er unserem Leben das richtige Licht gibt, weil er alles ins richtige Licht setzt, damit wir Dinge erkennen, wie sie zu sehen sind in seinen Augen. Deswegen ist er das Thema unseres Lebens und deswegen ist er mein großes Thema, über das ich unendlich nachdenken will, solange ich lebe. Ihn zu studieren, ihn zu betrachten, steht auch schon im Hebräer, in unserem Brief im Kapitel 3, Vers 1, darum schaut hin oder betrachtet den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Christus Jesus. Jesus ist der Erbe Gottes. Und damit hat er uns ein wenig vom Glanz der Herrlichkeit Gottes gesendet. Die Herrlichkeit, ein für uns fast unfassbarer Begriff. Vor vielen Jahren hat mich mal eine alte Schwester gefragt, die wirklich ein inniges Leben mit dem Herrn führt, die sagte, Michael, was ist Herrlichkeit? Und ich konnte es für mich nicht besser umschreiben. Wenn du eine bessere Umschreibung hast, ganz herzlichen Dank. Ich lerne über meinen Gott gerne dazu. Ich habe es mal so für mich formuliert. Herrlichkeit, das sind die Summe aller Vollkommenheiten Gottes. Alle Wesenszüge Gottes, in denen ist er immer vollkommen. Und die Summe all dessen, was er so vollkommen darstellt, das ist Herrlichkeit. Er ist der Erbe. Und deswegen, und das ist ein bisschen ähnlich wie der Punkt eben, ist er das Ebenbild seines Wesens. Das Ebenbild des Wesens Gottes. Er macht es sichtbar, er ist das Gegenstück, er ist wie das Siegel, das in heißes Wachs gedrückt wurde in biblischer Zeit. Das hat man heute nur noch manchmal, wenn man zum Notar geht, dann erlebt man das noch mit. Und ich dachte ganz einfach, in meiner Schublade im Büro habe ich einen Stempel von der Gemeinde. Und manchmal muss ich ein wichtiges Papier unterschreiben oder halt irgendein Papier mal unterschreiben und da steht, bitte noch einen Stempel dazufügen und dann drücke ich den drauf. Und wenn ich dir den Stempel mal so vor die Nase halten würde und würde sagen, lies mal vor, dann würdest du ziemlich ins Stottern kommen. Denn das ist ja alles dann spiegelverkehrt, wenn du den Stempel direkt anschaust. Und in dem Moment, wo der Stempel auf ein Papier ausgedruckt wird, kannst du es lesen, ohne Schwierigkeiten. Also, wenn du lesen kannst, nehme ich mal bei uns allen an. Und genau so ist es mit dem Herrn. Ja, wir haben unsere menschlichen Vorstellungen, wir sehen Gott manchmal auch wie in einem Dunkel, so beschreibt es das Alte Testament, und viele Dinge verstehen wir nicht. Und dann kam Jesus und er hat uns das Wesen Gottes gezeigt. Er ist das Ebenbild, er ist der Ausdruck von Gottes Wesen. Wenn wir Gottes Wesen, über Gottes Wesen nachdenken, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Wenn ich euch jetzt fragen würde, gebt doch mal Aspekte an von Gottes Person, von Gottes Persönlichkeit, von Gottes Wesen. Wir würden ganz bestimmt sehr viele Begriffe finden, die uns sehr viel wunderschöne Arbeit geben könnten, um über ihn nachzudenken. Ich möchte einen Aspekt nur heute Morgen in der Predigt erwähnen, und das ist Gottes Ewigkeit. Ist ja auch eine Sache, die uns fremd ist. Wir Menschen haben, was unsere irdische Laufbahn angeht, einen klar definierten Anfang, und der ist sogar terminiert und steht in unserem Pass. Und wir haben auch ein Ende unserer irdischen Laufbahn, das Ende kennt aber bis jetzt nur der Herr. Er aber ist ewig. Und das bedeutet, seine Existenz ändert sich nie. Er ist gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Es ist interessant, wenn wir die Formulierung betrachten, er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Wir würden sagen, er war gestern, er ist heute und er wird sein. Aber Gott ist zeitlos, und deswegen sagt dieses Wort, Gott ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er altert nicht. Er verliert auch keine Fähigkeiten. Wenn wir Menschen älter werden, verlieren wir manche Fähigkeiten oder manche sind nicht mehr so ausgeprägt. Und Gott ändert sich nicht. Das heißt einmal, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter seinen ewigen Armen. Gott ist ewig. Sein Charakter ändert sich nie. Jakobus hat das einmal so geschrieben im Kapitel 1, Vers 17. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem es keinen Wechsel und auch nicht den Schatten einer Veränderung gibt. Nicht mal den Schatten einer Veränderung. Er ist immer der gleiche, im Gegensatz zu uns. Wir sind ja mal innerhalb eines Tages nicht die gleichen Leute. Ja, wir können manchmal milde sein und dann können wir sehr zynisch werden. Und dann sind wir mal bitter und dann sind wir auf einmal liebevoll. Und dann können wir herzlos sein und dann wieder sehr zugewandt. Wir ändern uns. Wir ändern uns auch im Laufe unseres Lebens, hoffentlich jedenfalls. Aber Gott ändert sich nicht. Er sagt, ich bin der ich bin. Das zeigt seine Selbstexistenz, dass er aus sich selbst existiert und ewig unveränderlich bleibt. Sowohl in seinem Gericht wie in seiner Gnade, in seiner Heiligkeit und seinem Zorn, ebenso wie in seinem Herabneigen. Er ist ebenso treu in seinen Verheißungen und genauso klar in seinen Drohungen. Gott in seinem Charakter ändert sich nicht. Und deswegen freue ich mich, die Bibel zu lesen. Und wenn ich dann Geschichten lese von Henoch zum Beispiel, ja, es weit mehr als 5000 Jahre her, oder Paulus, ich meine, das ist auch schon 2000 Jahre vorbei. Und dass Gott immer der gleiche ist. Und so wie diese beiden Männer Gott erfahren haben, so genau darf ich ihn erfahren. Unter anderen Umständen, weil die Welt sich verändert hat, aber Gott hat sich nicht verändert. Er ist und bleibt derselbe. Und Gottes Wahrheit ändert sich auch nie. Was er einmal gesagt hat, dazu steht er für immer. Unsere Überzeugungen und Meinungen ändern sich ja. In gewisser Hinsicht ist das auch gut so. Aber er muss nie etwas zurücknehmen. Er muss sich's nie neu überlegen. Er steht zu all seinen Versprechen. Und ich hatte diese Woche schon viel Anlass, ihn an seine Versprechen zu erinnern, in Anführungszeichen erinnern, sie vor ihn zu tragen, ihn anzubeten wegen seinen Versprechen. Aber er steht und genauso auch, weil seine Wahrheit sich nicht verändert, zu jedem seiner Gebote. Und Gott sagt auch heute noch, praktizierte Homosexualität ist ein Greuel in Gottes Augen. Das ist Sünde. Und all der Genderwahnsinn, wo man uns mehr als 60 Geschlechter unterjubeln will, ist nur eine Perversion göttlicher Schöpfung. Gott hat gesagt, er schuf Mann und Frau, Punkt. Und keine Varianten. Ich weiß, dass Menschen mit Varianten kämpfen. Das weiß ich. Aber genauso wie in der Heterosexualität kämpft man auch in anderen Bereichen um ein reines Leben. Aber Sünde für gut zu erklären, wie es einmal der regierende Bürgermeister von Berlin gesagt hat, das sei auch gut so. Dazu sagt Gott deutlich, nein, er ändert sich nicht. All seine Ankündigungen bleiben die gleichen. Zum Beispiel, dass er wiederkommen wird und dass Gerichte seinem Wiederkommen vorausgehen. Und Gottes Wege ändern sich nie. Gott handelt immer auf die gleiche Weise. Er reagiert immer gleich auf Sünde. Er wird sie nicht gutheißen. Er wird sie nicht einfach übersehen, er wird nicht einfach die Augen zudrücken. Aber er ist auch ganz treu, wenn wir ihm gehorchen, weil wir ihm vertrauen, wird er genauso auch lohnen. Und Gottes Absichten ändern sich nie. Und Gottes Absicht war schon immer, uns Jesus ähnlicher zu machen. Dass wir ihm näher kommen und dass immer mehr von seinem Leben in unserem Leben sichtbar wird. Der Herr Jesus ist der Abdruck seines Wesens. An ihm wird das Wesen Gottes sichtbar. Und ein viertes, oder was wir daraus lernen, ist, dieser Gott, der sich nicht verändert, ist der Gott, dem wir vertrauen. Ihm vertrauen, weil wir ihm gehorchen und ihm vertrauen, weil wir sein Wort kennen. Wir folgen ihm voll Vertrauen und Gehorsam, weil er unveränderlich ist. Und ein viertes noch, er ist der Erhalter aller Schöpfung. So lesen wir es auch in Hebräer 1, im Vers 3. Mich hat in den letzten Wochen immer wieder ein Abschnitt aus dem Propheten Jesaja bewegt. Das Ende von Jesaja 40 ist mir in Krisen meines Lebens tausendfach zu Hilfe geworden. Also ich sage mal, gefühlte tausendmal, wie man so sagt. Ich habe es nicht genau mitgezählt. Und ganz am Ende von Jesaja 40 sind ja diese schönen Verse, zum Beispiel Vers 29, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das sind wunderbare Verheißungen, an denen ich mich immer wieder festhalten durfte und immer wieder Gott erinnern durfte in allen Überforderungen und in aller Müdigkeit und in aller Ratlosigkeit. Herr, das hast du gesagt und daran will ich dich erinnern und du wirst das wahrmachen. Und immer neu macht Gott sein Wort wahr. Aber im Vers 26 steht auch schon ein faszinierender Text. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wenn es heute Abend ganz dunkel geworden ist, kannst du mal zum Himmel gucken. Ich weiß nicht, was du da sehen wirst. Vermutlich außer Dunkelheit nicht so furchtbar viel. Vielleicht ab und zu mal ein Flugzeug oder so. Und vielleicht den Mond. Und vielleicht wirst du ab und zu mal so ein kleines Pünktlein sehen. Da bedauere ich alle, die noch nicht in ländlichen Gebieten Südamerikas oder Afrikas waren, weil da manchmal hunderte von Kilometern keine Straßenlampen sind und keine Autos und nichts, was sonst die Welt erhält. Nur mal ein kleines Lagerfeuer, das war's dann. Und da siehst du noch einen Sternenhimmel. Ich werde es nie vergessen, als ich die erste Nacht in Afrika erlebt habe und abends da stehen und dachte, wo bin ich hier hingekommen? Wieso gibt es hier so viele Sterne? Und da wird mir bewusst, in Deutschland gibt es gerade so viele zu sehen, theoretisch, aber man sieht sie nicht. Und Gott sagt hier, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Und wir sehen ja nur einen Mini-Ausschnitt von all den Himmelskörpern, die Gott geschaffen hat. Nur ein Mini-Ausschnitt mit unseren natürlichen Augen. Wer hat all dies geschaffen? Diese Millionen von Himmelskörpern nur allein in unserer Galaxie und in all den Hunderttausenden und Millionen von Galaxien, die es sonst noch geben soll, wo noch kein Mensch war. Wer hat das alles geschaffen? Wir wissen ja die Antwort. Wir sagen dann ganz lapidar mit unserem theologischen Wissen, na Gott hat das geschaffen, das weiß jedes Kind in der Kinderstunde. Aber was bedeutet das denn in unserem Alltag? Dann haben wir irgendein Problem und verzweifeln, als wäre Gott nicht der, der das geschaffen hat. Und er schafft es nicht nur, sondern er führt ihr Heer heraus. Das heißt, Gott steuert die Umlaufbahnen all dieser Himmelskörper, dass die so perfekt laufen. Welch ein wunderbarer Gott. Er hat unsere Erdachse ganz genau, ich hätte es beinahe gesagt, berechnet. Ich nehme mal an, dass Gott kein Rechenschieber oder kein Computersystem gebraucht hat, um das auszurechnen, in welcher Achse unsere Erde stehen muss, damit wir hier weder verbrennen noch permagefrostet werden. Dass wir die richtige Distanz haben zum Mond, damit das Meer nicht zweimal am Tag unsere Welt überflutet. Wenn unsere Atmosphäre weniger dicht wäre, dann würden manche Meteoriten einfach durchschlagen, statt zu verglühen. Und dann wird es ab und zu wahrscheinlich auch mal einen kräftigen Treffer geben, denn manche Meteoriten sind etwas größer als unser Gemeindehaus. Und Gott führt sie alle. Und dann heißt es noch, er führt sie vollzählig heraus. Andere Übersetzungen sagen, er hat sie gezählt. Ich habe mir neulich wirklich die Frage gestellt, wozu? Wozu hat er die alle gezählt? Ich weiß nicht, ob ich im Himmel noch mal dran denken werde, ihn zu fragen, Herr, wie viele waren es denn nun genau? Ja, die Zahl würde mir wahrscheinlich kaum etwas nützen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Und dann setzt Gott noch eins drauf und sagt, und er ruft sie alle mit Namen. Da stand ich wieder da und dachte, wozu haben die alle einen Namen? Wenn die eh tot sind und keiner drauf lebt und da nie was geschieht und Gott da nicht angebetet wird, warum haben die alle einen Namen? Frag mal Gott, ich weiß es nicht. Und da reden wir von Zahlen in der Summe, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Weit mehr als je Menschen alles in allem je auf der Erde gelebt haben. Und dieser Gott, der die alle vollständig führt, mit Namen kennt, der kennt seine Gemeinde vollzählig und er führt sie und er kennt jeden einzelnen Namen. Ich war immer ein bisschen stolz drauf, dass ich ein enormes Namensgedächtnis hatte. In letzter Zeit muss ich manchmal am Beten überlegen, wie heißt der nochmal? Vielleicht kennen das andere auch. Aber Gott wird meinen Namen nie vergessen. Manchmal vergesse ich Gebetsanliegen, aber Gott nie. Er ist der Erhalter aller Schöpfung. Und seine Macht und seine starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Was lerne ich daraus, wenn ich das mal übertrage auf das Heil? Er gab mir das Heil und er erhält mich im Heil. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen und er wird das Heil vollenden. Philipper 1, Vers 6, der das gute Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden. Das ist unser Gott. Wie werden wir darauf reagieren? Was machen wir daraus? Ich weiß nicht, wie es dir geht bei so Texten wie Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Da lese ich nur drüber weg, wenn ich müde bin. Aber wenn ich in Normalzustand bin, dann klebe ich an jedem einzelnen Wort fest, weil es mir eine Ahnung gibt von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Und ich wollte dir heute Morgen ein klein wenig Appetit machen, über diesen Gott nachzudenken, über diesen Erben, der alles von Gott gegeben bekam. Der Schöpfer, der Glanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und der alle Dinge mit seinem kräftigen Wort trägt. Wie reagieren wir darauf? Ich hoffe, mit Anbetung, wie wir es in dem schönen Lied singen, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Und wir erfassen, nur in diesem Gott kann mein Lebenssinn sein. Diese Welt kann mir keinen letzten Sinn geben. Kein Erfolg und kein Geld und keine Partnerschaft kann mir Gott geben, was Gott mir an Lebenssinn gibt. Und wenn wir vor diesem Gott stehen und eine kleine Ahnung bekommen von dem, wer er ist, dann wird uns Ehrfurcht erfüllen, weil wir begreifen, er ist so groß und so heilig und ich so fehlerhaft und sündhaft und klein. Und doch bin ich verantwortlich mit meinem Leben vor ihm. Dieser große Erbe Gottes hat mir das Leben gegeben und ich bin ihm verantwortlich mit meinem Leben. Und deswegen wird eine weitere Antwort sein, Buße und Bekehrung, dass ich mein Leben in seine Hand gebe. Was hindert dich, dein Leben diesem Herrn anzuvertrauen, der solch ein Herr ist, vor dem wir stehen, der so unglaublich mächtig ist und so unglaublich weise, der so Unfassbares für uns getan hat und fortwährend tut, vor dem wir aber auch als Menschen uns fürchten sollten, weil er auch unser Richter sein wird. Wie wird deine Antwort sein auf ihn? Und ich wünschte, dass eine weitere Antwort dein Leben prägt, nämlich Vertrauen. Vertrauen in diesen Gott, von dem wir Ansätze heute Morgen besprochen haben. Denn wie klein sind meine Sorgen vor ihm?